Ich glaube, ich erwarte einfach ein nettes Gespräch. Ich glaube, lustig wird es vielleicht. Also vielleicht werde ich viel lachen, weil ich lache generell gerne und viel und auch über meine eigenen Witze. Ich mal gucken, ob ich vielleicht ihn mit meinem Lachen anstecken kann, weil das finden Leute auch immer ganz lustig. Oder wenn ich niesen muss. Also ich werde Manuel auf jeden Fall nicht fragen, worüber er lacht, weil das wurde ihn jetzt schon 1000 Mal von jedem Gast gefragt und das weiß ich mittlerweile, dass er über Situationskomik lacht. Ist richtig, oder Manuel?
Und ja. Mein Mitbewohner.
Und sein Mitbewohner, stimmt.
Hey, ich bin Manuel Stark, Journalist und Autist. Smalltalk, Ironie, Sarkasmus, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Comedians oder Künstler hingegen arbeiten ja damit, die verdienen damit ihr Geld. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn man mal hinter die Kulissen blickt, wenn man durch ehrliche Gespräche den Menschen hervorlockt. Willkommen zu Nicht Witzig, einem Podcast der Kleinkunstbühne Rosenau und des SWR.
Maria, ich habe gleich zu Anfang eine kleine Frage.
Okay.
Ich habe bei dir auf der Website gelesen, wie du deine Comedy eigentlich machst, so vorbereitungsmäßig. Ich habe gelesen, okay, ich beobachte Menschen und frage mich, warum sie tun, was sie tun. Und ich hinterfrage die Dinge, die als gesetzt gelten. Jetzt denke ich mir, okay, wenn ich jemandem erklären müsste, was ein Reporter für die Zeit zum Beispiel macht, für die ich ja immer mal wieder arbeite, würde ich genau das in meinen guten Tagen, wo ich auf solche Sätze komme, so auch beschreiben. Warum bist du quasi Bühnensau und keine Journalistin geworden?
Du, das habe ich gar nicht selber geschrieben.
Okay.
Ich war auch gerade, auf meiner Website steht es? Auf meiner Website steht es.
Ich habe mir notiert, es steht auf deiner Website. Es kann auch sein, dass es dann vielleicht irgendeine Showbewerbung woanders war, die ich für deine Website gehalten habe.
Ja, ich glaube auch, dass das irgendjemand anderes geschrieben hat. Also entweder hat es vielleicht mein Management geschrieben oder irgendein Veranstalter, aber die Worte kommen jetzt nicht aus meinem Mund.
Okay. Ja? Kannst du dich mit dieser Beschreibung trotzdem identifizieren? Da sagst du, nein, eigentlich entsteht das alles ganz anders.
Kannst du es nochmal vorlesen?
Also es steht dran, ich beobachte Menschen und frage mich, warum sie tun, was sie tun. Und das Zweite ist dann, ich hinterfrage die Dinge, die als gesetzt gelten.
Das ist so, also so würde ich es halt nie ausdrücken.
Mhm.
Aber klar, manchmal ist so, mein Humor ist ja sehr unterschiedlich. Also ich habe von Pipi Kaka bis auch bisschen Gesellschaftskritik irgendwie alles dabei. Und klar ist dann auch mal so, hinterfrage ich vielleicht, warum sollen wir Frauen eigentlich die Antibabypille nehmen? Warum gibt's keine Pille für den Mann? So Sachen, manche Konzepte hinterfrage ich dann und finde da irgendwie einen Comedy-Angle. Und ja, ich sitze jetzt nicht im Café und beobachte Menschen, aber ich lasse mich von anderen Menschen auf jeden Fall inspirieren. Also ich habe auch viele Geschichten von Freunden irgendwie in Comedy umgewandelt und vielleicht auch so ein bisschen so getan, als wäre mir das mal passiert oder irgendwelche lustigen Sachen, die sie erzählen, die nutze ich dann auch für meine Bühne. Also ich schöpfe schon sehr viel Inspiration auch aus meinen Mitmenschen.
Aber wäre es vielleicht sogar mal eine Idee, ich möchte jetzt gar nichts irgendwie so dich zu irgendwas pushen, aber so, ich habe einen guten Freund, der ist angehender Literat.
Mhm.
Und ich finde das immer so zwischen bewundernswert und total creepy, dass egal wo er ist, der nimmt sich immer so ein paar Stunden Zeit, hat so ein kleines gebundenes Notizbüchlein und einen Bleistift oder Kugelschreiber und setzt sich wirklich ins Café, um Menschen zu beobachten, um da irgendwie so Stoff zu sammeln, das er dann irgendwann verarbeiten will, künstlerisch.
Ja, es ist natürlich ein sehr romantisches Bild. Also ich würde mich auch gerne so sehen wie die Dichterin, die dann da im Café mit ihrem Cappuccino sitzt. Wie im Film irgendwie, dann läuft da noch so theatralische Musik.
Eleganter bis ins Croissant.
Naja, nee. Ja, also es wäre schon schön, aber nee, ich sitze dann eher irgendwie zu Hause vorm Computer. Oder manchmal treffe ich mich auch mit anderen Stand-Up-Comedy-Kollegen und dann erzähle ich denen eine Nummer, die erzählen mir ihre Nummer und dann redet man einfach so über diese Nummern und ich finde, in diesem Gespräch kommen einem immer noch total viele neue Ideen oder dann haben die vielleicht noch eine Pointenidee. Also das ist, so entstehen auch viele von meinen Nummern.
Gibt es denn in dem Zusammenhang eigentlich was, wo du sagst, weil das habe ich noch nicht so 100% verstanden, glaube ich, ob da so, mir fällt kein passendes Wort ein, das erste ist so Mission, aber es klingt zu hart und so sakral, das meine ich gar nicht. Aber was, wo du sagst, so, das möchte ich mit meiner Art von Kunst transportieren und das möchte ich, dass das auslöst oder wie es die Leute erreicht?
Also ich glaube, der Main Goal ist einfach, Leute zum Lachen zu bringen und dass sie einfach eine gute Zeit und Spaß haben. dass ein Nebeneffekt ist, dass man ja eben Themen, die wichtig sind, die einem persönlich wichtig sind, dass man die auch mit irgendwie transportiert, ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass ich auch hier auch über Veganismus ein bisschen und wenn ich da irgendwie in meinem Stand-up oder auch auf Social Media irgendwie Leute vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen kann, dann ist es natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund für meine Comedy und es ist auch ein schöner Nebeneffekt, dass vielleicht ein paar Tabus gebrochen werden und vielleicht auch sich das Bild der Frau noch ein bisschen mehr verändert, dass wir auch lustig sein können. Und
mir ist irgendwie dieser Witz, dieser Humor als primäre Ausdrucks- und Kunstform fühlt sich für mich so weit weg an. Wie kommt es denn, dass du dich eigentlich dafür entschieden hast, damit für Lacher, für Unterhaltung in dieser Form auf die Bühne zu gehen?
Also es war halt schon eine sehr spontane Entscheidung. Ich war halt damals öfter als Zuschauerin bei so Open Mics in Berlin als Zuschauerin und ich fand es so cool, die Atmosphäre in dem Raum, einfach so zu lachen. Das ist natürlich auch Lachen, du schüttest ja auch Dopamin aus. Und ich bin dann fast schon so wie süchtig danach geworden, immer mal. Also ich bin dann immer wieder zu diesen ganzen Shows gegangen und wollte irgendwie auch ein Teil davon sein. Und dann habe ich einfach mal, ich war in so einer Phase, dass ich irgendwie alles aus, ich bin so ein neugieriger Mensch, ich probiere gerne irgendwie alles einmal aus. Mhm. Und dann dachte ich so, komm Mensch, das probierst du jetzt auch mal aus. Und dann habe ich es einfach irgendwas zusammengeschrieben, weil ich wusste auch nicht, wie Stand-Up funktioniert. Ich bin damit auch nicht groß geworden. Ich habe voll viele sagen, sie haben irgendwie, keine Ahnung, Mittermeier im Fernsehen gesehen oder so. Ich hatte nie Stand-Up-Comedy vorher gesehen. Das war es. Meine erste Berührung mit Stand-Up war in diesen Open-Mic-Hinter-Bar-Kneipen. Und dann habe ich irgendwie so gegoogelt. Dann habe ich auch so ein paar Witze aus dem Internet genommen irgendwie und umgeschrieben. Aber der erste Aufruf war gar nicht so schlecht. Ich habe ein paar Lacher bekommen und das hat mich dann irgendwie total angespornt weiterzumachen, weil es ist halt auch ja wie so eine Droge, also dann vielleicht auch ein egoistischer Grund, einfach dieses schöne Gefühl auch, was man bekommt, wenn man Leute zum Lachen bringt und das wollte ich dann halt immer mehr auch haben.
Bevor es zur Droge werden kann, braucht es nicht eine irre Überwindung, als wenn ich mir jetzt denke, bei mir waren es eher so Poetry Slams, ich habe die nie mitgemacht, aber ich war immer begeistert, wenn da Leute da oben waren, die was vorgetragen haben, die dann irgendwie so das geschafft haben, tief zu berühren und so Inneres nach außen zu kehren, zu teilen. Hey, ich bin froh, wenn ich irgendwie im Vier-Augen-Gespräch das raushauen kann, was ihr da gerade auf der Bühne präsentiert. Und dann wird wirklich eine Bühne betreten. Das heißt ja auch erstmal sich ausliefern. Man weiß ja nicht, ob man diese Lacher und das Dopamin bekommt. Mhm. Wie war das denn für dich? War das eine Überwindung oder so klassisch Sprung ins kalte Wasser mäßig? Bevor ich drüber nachdenke, bin ich jetzt schon vom Mikrofon.
Ja, ich war jetzt noch nie so ein krass ängstlicher Mensch. Also ich habe schon ja vieles gemacht, wo andere vielleicht auch sagen würden, ja, irgendwie würde ich mich jetzt nicht trauen. Also ich war zum Beispiel auch mit 18 allein in Südamerika rumreisen und habe bei Fremden auf der Couch geschlafen, so, weil ich einfach irgendwie da, ich habe anscheinend nicht so diesen, das Areal im Gehirn funktioniert vielleicht nicht so gut, was für Angst oder so ist. Aber ich weiß, es war schon, also an dem Tag selbst, da konnte ich den ganzen Tag nicht essen und also mir war wirklich richtig schlecht. Und es war auch so, ich würde sagen, so die ersten 30 Mal oder so, was wirklich, dass mein Körper einfach gestreikt hat. Was auch immer noch ein kleines bisschen so ist. Also ich merke, mein Körper fühlt sich anders, wenn ich weiß, dass ich am Abend Auftritt habe. Also ich sag mal, meine Verdauung ist auf jeden Fall sehr angeregt. Mhm. Und das haben viele, also es ist halt dein Körper, der weiß schon, das ist schon eine stressige Situation auf der Bühne. Also dein Adrenalin geht hoch, dein Puls ist auch höher. Also dein ist wie so eine Kampfsituation eigentlich wie damals in der Steinzeit, wenn man gegen einen Säbelzahntiger gekämpft hat, körperlich. Und ja, also mein Körper merkt das auf jeden Fall. Und damals, ich weiß auch nicht, ich habe es einfach gesagt, komm, ich mach das jetzt. Dann habe ich mich angemeldet und dann war auch irgendwie kein Zurück mehr. Und ich habe auch, ich weiß nicht, bestimmt 20 Freunde mitgenommen, die auch im Publikum waren. Und ja, aber es war echt nicht so schlecht. Der zweite Auftritt dann war wirklich vollkommen eine Katastrophe.
Okay.
Und da habe ich dann wieder überlegt, weiß ich, weil nach dem ersten dachte ich so, boah, ich kann das ja richtig gut. Und dann nach dem zweiten war ich so, ah nee, okay, ist doch gar nicht so leicht.
Aber was ist beim zweiten passiert?
Das war einfach, jede Show ist ja auch anders. Also da, wo ich meinen ersten Auftritt hatte, ne, da hat er mich auch angekündigt, hat er den ersten Auftritt. Und das Publikum war einfach total so herzlich. Die waren eh schon auf einem richtig guten Level von der Stimmung. Und beim zweiten Auftritt, das war halt so viel weniger Leute, da ist keine Stimmung aufgekommen. Der Moderator hat es nicht geschafft, die Leute so richtig zu motivieren, animieren. Und dann hat das einfach gar nicht funktioniert. Und dann kam auch noch irgendwie so jemand rein und hat noch irgendwas reingerufen und ich war einfach komplett überfordert mit der Situation.
Und wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, du machst trotzdem weiter?
Das frage ich mich auch gerade, weil es war wirklich schlimm. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe dann versucht, mich darauf zu konzentrieren, dass dieser erste Auftritt ja ganz cool war. Ich weiß es auch nicht genau. Aber du hast es oft, dass du manchmal so richtig schlimme Auftritte hast und dann so denkst, warum mache ich das eigentlich? Das ist so ein schwerer Job und so undankbar. Naja, es wird weniger, aber in den ersten Jahren hatte ich das auf jeden Fall sehr oft. Wo ich also dachte, es ist einfach zu schwer und ich lasse es. Und dann hast du aber 3 Tage später wieder einen richtig geilen Auftritt und dann denkst du so, ja Mann, doch, genau dafür mache ich es und ich mache weiter.
Du hast ja zuerst mal, und ich habe aber leider nicht rausgefunden, was du studiert hast, oder hast ja mal studiert.
Ja.
Was denn?
Online-Redaktion. Also also das ist so ein, ja, da kann man auch so Journalismus, aber auch Social Media, Photoshop, also so ein gebündelter Studiengang. Und ich hatte auch so Journalismus, war auch mal mit. Ich wollte aber eigentlich alles schon mal werden. Also okay. Ich wollte auch Modedesignerin werden, Nageldesignerin wollte ich auch mal werden. Also ich wollte alles mal werden. Und der Studiengang war an sich auch ganz cool. Also wenn ich jetzt nebenbei nicht Stand-up gemacht hätte, ich es vielleicht auch durchgezogen, aber das war halt gerade zu der Zeit, wo ich so einen kleinen Hype hatte und ich dann einfach überall aufgetreten bin und das war dann ja nicht möglich, das zu kombinieren, weil man da ja auch ein bisschen präsent sein musste und das war ich halt nicht.
Mhm. Wie ist das dann, wenn man sagt, ja, ich mache da ein Studium, Online-Redaktion, da kann man sich ja doch auch was drunter vorstellen. Ja, okay, das Kind wird irgendwie Journalistin, Redakteurin, gibt ja genug Stellen, Medien, ja gut, Vormarsch, das Internet. Und dann plötzlich, nee, ich brech ab, ich mache Comedy. Wie haben denn da deine Eltern reagiert?
Also, ich bin nur mit meiner Mutter groß geworden. Mhm. Die konnten mir eigentlich noch nie so richtig was sagen oder mir irgendwas verbieten. Also ich habe da einen ziemlich starken eigenen Willen. Und sie versucht es dann nochmal so, ja, wie wäre es dann vielleicht dann doch mal schon, nee. Und dann sage ich einfach nee und dann kann, also sie hat ja keine Möglichkeit irgendwie so groß Einfluss auf mich zu nehmen.
Aber es beeinflusst einen ja schon, wenn jetzt die, also ich mir das vorstelle bei meinem Vater, wenn der irgendwie sagt, finde ich alles totale Katastrophe, dann gehe ich auch in diesen Kampfmodus rein. Aber trotzdem ärgert es mich ja nicht. Genau, es gibt einen Konflikt raus, ich denke mir, ah, oh, und hör doch endlich mal zu, anstatt irgendwie zu meckern.
Nee, ist ja kein richtiger Konflikt. Sie sagt dann halt, ja, willst du nicht vielleicht dann doch noch studieren? Dann sage ich, nee. Mhm. Und dann ist das Gespräch eigentlich beendet.
Okay, sie akzeptiert es dann einfach,
ja,
oder?
Also sie eigentlich akzeptiert sie immer alles. Also ich habe auch eine sehr liberale Erziehung genossen, was glaube ich auch sehr gut ist für diesen Job, den ich jetzt mache, weil ich glaube, viele werden ja auch so sehr streng, vor allem auch Frauen noch so, ich glaube, es wird immer liberaler, aber so sehr streng erzogen, ja, du musst das machen, du musst so sein und halt dich zurück und ich durfte komplett so sein, wie ich will. Meine Mutter hat mir keine Grenzen gesetzt, also ich durfte ja genauso bescheuert mich verhalten, wie ich mich verhalten wollte und durfte eigentlich alles machen. Also allein, dass meine Mutter mich ja auch mit 18 war ich alleine in Südamerika reisen. Das würden ja die meisten Eltern sagen, nee, das darfst du nicht. Und ich habe gesagt, ich möchte das machen. Und ich möchte es unbedingt machen. Und dann hat sie halt gesagt, ja, okay. Also so. Sie gibt dann relativ schnell klein bei.
Hat das was mit deinem Selbstwertgefühl, auch Selbstvertrauen gemacht? Also ich versuche jetzt gerade ein bisschen für mich das zu erklären, dass du dann auf die Bühne gesprungen bist, das dritte Mal wieder, trotzdem zweiten Mal Rückschlag. So.
Ja, man muss halt lernen, selber für sich Verantwortung auch zu übernehmen. Also ich durfte auch eigentlich so lange raus, wie ich wollte, als ich noch ein Teenager war. Und ich durfte auch schon früh Alkohol trinken. Und viele von meinen Freunden haben auch schon angefangen, Drogen zu nehmen und keine Ahnung. Und da muss ich, weil ich weiß, da ist niemand, der so mir diese Grenzen setzt. Deswegen muss ich selber rausfinden, was meine Grenzen sind. Und das habe ich aber auch dann relativ schnell halt rausgefunden für mich.
Wenn diese Grenzen finden ja auch bei Comedy, glaube ich, also mehr darüber geredet wird,
gute
bei
satirischen. Gute Überleitung.
Ja, das ist aber wirklich, das ist gar nicht so eine Überleitung, ja, weil ich habe das gar nicht vorbereitet, sondern es ist wirklich ja, das, was gerade in Gedankensprung mir kommt. Weil diese Grenzen, ich meine, mir kam jetzt sofort, als du gesagt hast, Grenzen ziehen, mhm, Böhmermann mit diesem Erdogan, Eskalation, Ziegenficker-Gag. Das passiert natürlich bei Satire, dass man es sieht und vielleicht kritisiert und reflektiert. Leichter könnte ich mir vorstellen, ich kenne mich ja nicht aus, als bei Stand-up. Aber hast du da was, weil die Shows, die ich von dir verfolgt habe, das, was ich gesehen habe, war auch oft so sehr sexuell offen, sage ich mal. Und auch irgendwie so Tabus, die ich jetzt von meiner Familie kennen würde, dass es zumindest dort Tabus sind, irgendwie aufbrechend. Hast du da irgendwas, weil du sagst, du gehst bewusst in solche spießbürgerlichen Grenzen rein?
Ja, also ich mag das schon irgendwie so, an die Grenze zu gehen. Also ich finde, da macht es mir persönlich am meisten Spaß. Wenn so kurz vor, oh, geht das noch? Darf man das noch sagen? Und natürlich manchmal überschreite ich auch vielleicht mal eine Grenze und dann spiegelt mir auch das Publikum und dann lasse ich den Gag vielleicht auch. Manchmal verändern sich auch Zeiten, dann habe ich auch ein paar Gags, die haben noch vor 3 Jahren super funktioniert, die sind jetzt, da ist jetzt die Grenze überschritten.
Hast du ein Beispiel?
Ich habe über Märchenprinz einen Joke gemacht.
Das mit diesem Dornröschen.
Mhm, und so. Und da hatte ich noch so einen Gag, dass ich früher mal einen Prinzen haben wollte. Aber dann habe ich mir die Prinzen von heute mal angeschaut. Prinz Andrew, Prinz Harry. Der erste ist ein Pedo, der andere noch schlimmer, rothaarig.
Okay.
Also ist schon ein bisschen härterer Gag und das war dann halt so, ich glaube, das ist einfach jetzt mittlerweile ein bisschen zu gemein, sich über Rothaarige so lustig machen, das dann auch über, dass das schlimmer ist, als pädophil zu sein. Also es ist schon, also wenn ihr das jetzt seht, den Gag habe ich gestrichen.
Das finde ich aber total interessant für mich ganz persönlich, weil ich meine, ich, und ich glaube zu wissen, bin mit solchen Aussagen immer vorsichtig, weil ich bin halt Autist, kein Autismusexperte, dass es an Autismus mitliegt, ich denke halt immer so systematisierend. Das heißt, entweder es ergibt für mich was strukturell Sinn oder halt nicht. Und dadurch fällt mir es extrem schwer, in einer gewissen Struktur, wenn was stattfindet, zu beurteilen, dem so nachzuspüren, ist das jetzt auf der Struktur ein Schritt zu viel gemacht und schon wieder nicht mehr gesellschaftslegitim oder ist das noch im Rahmen?
Jeder hat ja andere Grenzen. Also für mich ist es okay, auf der Bühne über Dickpics zu reden, für jemand anderen aber vielleicht nicht. Und ich habe auch, ich spiele ja manchmal vor sehr unterschiedlichem Publikum, wenn ich manchmal bei Mixshows gebucht werde. Und wenn es jetzt zum Beispiel in sehr, weiß ich, wie ich das sagen kann, viele Leute mit Migrationshintergrund sind, denen sind meine Witze oft schon zu viel, weil die vielleicht auch ein bisschen andere Erziehung bekommen haben. Und also ich merke das schon, es gibt schon kulturelle Unterschiede vom Humor und bei manchen funktionieren halt bei den Deutschen halt, den Allmanns, die halt auch so groß geworden sind wie ich halt besser, die ja auch FKK-Kultur und keine Ahnung, ich glaube, wir sind da halt schon so ein bisschen offener natürlich, deswegen sind auch in meinen Shows, würde ich sagen, jetzt schon die meisten eher ähnlich wie ich, so. Mhm. Ja.
Auf welcher Grenzlinie bewegen sich denn dann solche Witze, wo ja ein bisschen dieses Feministische mit Vegetarier, Veganer sein vereint? Also ich habe so einen Gag im Kopf, wo dann zum Beispiel auch so kommst und sagst so, ja, also meine Hauptproteinquelle ist irgendwie mein Freund, ja, aber ich finde das vertretbar, weil er leidet nicht drunter.
Ja.
Ich bin so, okay, also als ich in meinen ersten beiden Semester Studium war, ich hatte 2 Mitbewohnerinnen, die großartig waren, haben sich dann auch so über ihre Sexualität unterhalten, wenn ich mit am Küchentisch saß und ich, kleiner, unschuldiger Junge, war dann so, oh Gott, was tun die da? Ich will einfach verschwinden. Und ich meine, du präsentierst sowas auf einer Bühne. Finde ich erstmal total stark, aber ich meine, gerade in der heutigen Zeit, wo wir auch politisch viele Diskussionen haben, irgendwie, wie sehr sind Frauen da irgendwie oft nur Lustobjekt aus gesellschaftlicher Perspektive, Werbung, Männer. Und du spielst ja dann damit. Und mir fällt es so total schwer zu greifen, wo fängt der Witz an? Was daran ist jetzt der Witz? Was ist dann schon wieder die Überspitzung? Ist da Gesellschaftskritik drin?
Ja.
Ich glaube, bevor ich jetzt gar nicht mehr aufhöre zu labern, kannst du mir helfen, diesen Witz so ein bisschen besser zu verstehen?
Also der Witz ist auf jeden Fall überspitzt.
Das kann ich dachte schon mal sagen. Ich mir fast.
Also er ist, mein Freund ist nicht meine Hauptproteinquelle. Aber ich spiele natürlich mit dem Klischee, dass Leute immer denken, dass Veganer irgendwie keine Proteine bekommen können und dann halt auch mit dem Klischee vom Veganer, der nur Sachen isst wo nichts geleitet hat und so. Und das übertrage ich halt auf meinen Freund die gleichen Aussagen. Und deswegen ist es lustig, wenn man ja in dem Kontext dieselben Sätze benutzt wie in dem anderen Kontext. Und was ich noch sagen will zu dem anderen Punkt, es gibt ja irgendwie gerade mehrere Formen von Feminismus. Also es gibt halt die, die sagen, ja, Frauen werden zu sehr als Sexobjekte degradiert, das, deswegen, wir wollen das nicht und zeigen unsere sexy Seite vielleicht auch nicht. Dann gibt es aber auch andere, die sagen, nee, das will ich aber so und so will ich mich zeigen und deswegen, so ist meine Emanzipation, mich so zu zeigen, wie ich bin und darüber zu reden, worauf ich Lust habe. Und das ist halt eher so meins. Es ist halt einfach, ich mache das nicht, weil ich jetzt da jetzt irgendwie jemandem was beweisen möchte, sondern es ist halt einfach mein Humor und mir macht es Spaß, über diese Themen zu reden auf der Bühne. Und deswegen rede ich darüber und ich mache mir nicht so die Gedanken darüber, okay, wie könnte das jetzt ankommen, sondern ich finde einfach was lustig und es ist mir dann eigentlich auch egal, ob es jetzt ein sexuelles Thema ist oder ob es kein sexuelles Thema ist. Wenn ich es lustig finde, dann mache ich es einfach. Es gibt ja auch zum Beispiel viele Onlyfans, das ist ja auch so eine Sache, ne? Das finden manche total toll oder feministisch, dass die Frauen da ja sogar Geld für bekommen, ne? Ich diskutiere da auch gerne mal mit einer Freundin drüber, die ist auch Stand-Up-Comedian und die hat Onlyfans. Und die postet da aber zum Beispiel nur Bilder in Unterwäsche und kriegt halt Geld dafür. Und sie sagt, sie würde dieselben Bilder auch auf Instagram posten. Es gibt ja super viele Frauen, die Bilder in Unterwäsche auf Instagram posten. Die bekommen dafür aber kein Geld. Deswegen ist es doch eigentlich auch ein feministischer Gedanke zu sagen, okay, dafür nehme ich dann jetzt einfach Geld, wenn da jemand bereit ist, es zu zahlen. Mhm. So, warum sollte ich es nicht mitnehmen, wenn ich selber auch umsonst auf Instagram... Aber es hat halt so einen anderen Ruf. Ist einer meiner Lieblingswitze auch trotzdem. Also der ist schon sehr alt, aber ich liebe den. Ich liebe den auch.
Wieso?
Er ist einfach sehr gut geschrieben und ich mag die Reaktion vom Publikum, weil die brauchen immer eine Sekunde auch so, um darüber nachzudenken. Und der hat so viele verschiedene Lachstufen dann auch mit den... Mein Abbruch ist mein Freund. Haha, aber ich finde es auch okay, weil der leidet ja dabei nicht. Haha. Also weißt du, da sind halt so viele, sind halt so Taglines, nennt man das so. Also da kommt halt sehr viel hinterher und es ist so ein Gag-Feuerwerk halt.
Okay.
Ja.
Ich würde sagen, bevor wir jetzt zu lange nur in der Theorie über deine Gags und Witze und Auftritte reden, würde ich mir ganz kurz den Clip bei dir anschauen, wenn es okay ist.
Ich finde es wirklich immer ganz schlimm.
Beziehungen sind oft ganz schön schrecklich, oder? Ja, stellt euch mal vor, ihr liegt 100 Jahre lang im Koma und dann werdet ihr geweckt von einem fremden, sabbernden Typen, der euch irgendwie so abknutscht, wie in so einer Kussszene, wie aus Brauer, so Frau, so. Und ihr werdet so wahr, du bist so, what the fuck, wer bist du? Und er so, na, psch. Wir heiraten jetzt erstmal. Aber keine Sorge, ich bin auch ein Prinz. Prinz Markus von Anhalt. Alter, früher wollte ich mal einen Prinzen haben. Da ist mir aufgefallen, die ganzen Märchenprinzen von die Psychos. In Aschenputtel will der Prinz von jeder Frau im ganzen Land die Füße sehen. Klingt für mich nach einem klaren Fußfetischisten, ja? Und anscheinend hat auch keine Frau im ganzen Land dieselbe Schuhgröße wie das Aschenputtel. Was hatte sie? 49,5? Also entweder war sie ein Hobbit oder sie hat einfach nur so einen Stumpf.
Der ist zum Beispiel auch sehr an der Grenze, der Gag.
Ja?
Also es ist auch eine meiner Lieblingsnummern, die funktioniert auch immer sehr gut beim Publikum.
Was ist jetzt daran hart an der Grenze?
Mit dem Stumpf, das ist irgendwie für viele sehr an der Grenze. Wenn ich sage Aschenputtel, weil keine Frau im ganzen Land hat anscheinend dieselbe Schuhgröße wie das Aschenputtel. Mhm. Entweder war sie ein Hobbit oder sie hatte nur so einen Stumpf.
Mhm.
Und ich glaube, die Leute denken, dass ich mich vielleicht über Behinderte lustig mache.
Mhm.
Das ist, glaube ich, für viele so ein bisschen zu sehr an der Grenze. Aber es ist von Publikum zu Publikum unterschiedlich. Manche feiern den total. Und manche, es ist ein bisschen zu viel.
Aber ich finde es ja erstmal eigentlich einen logischen Gedankengang.
Ja.
Und ich finde, es richtet sich ja, also jetzt nur meine Perspektive, ne? Aber es richtet sich ja gar nicht jetzt irgendwie
gegen,
selbst. Eben, gegen, also, ja. Also weil ich bin ja Behinderter qua Definition mit Autismus. Ja. Und ich meine, nicht körperlich behindert, kann man alles nicht gleichsetzen. Nur, wenn ich mir jetzt überlege, so es geht da in dem Sinne darum, die Prinzen hops zu nehmen. Und das macht ja Aschenputtel nicht zu einem weniger schönen Menschen innerhalb dieses Gags, wenn es jetzt nur ein Stumpf hat. So würde erklären, warum vielleicht das ein ganz besonderer Schuh ist. Aber sie wird ja nicht dadurch das, keine Ahnung, scheiß Aschenputtel, der irgendwas fehlt oder sowas.
Ja, stimmt. Dann ist, ja, weil der Witz manchmal nicht so gut funktioniert wie die anderen, kann sein, dass ist es natürlich auch... ich habe das Publikum nicht gefragt, ist der euch jetzt zu hart? Kann sein, dass es manchen zu hart ist, aber kann sein, dass manche es einfach nicht so lustig finden. Manche Gags sind ja auch einfach nicht so gut und vielleicht ist der Gag einfach nicht so gut wie die anderen. Kann natürlich auch sein.
Mhm. Ja. Ich frage mich, wenn du solche Witze machst, also zum Beispiel auch mit der Proteinquelle, so als Witz geht mir das mittlerweile total auf, aber inwiefern das für dich möglicherweise, ich will jetzt gar nicht sagen, schwierig sein können, weil es klingt alles so tragend und pathetisch, aber so, man präsentiert sich da auf eine Art und Weise irgendwie einem großen Publikum und hast da manchmal irgendwie Skepsis, ist ein weniger starkes Wort als Angst, wie dich das in der Wahrnehmung anderer vielleicht verzahnen oder reduzieren kann auf irgendwelche Gags oder Figuren in dem Moment?
Eigentlich nicht. Also ich denke nicht so viel drüber nach, was das jetzt beim Publikum, was das Publikum dann über mich denken könnte, wenn ich das sage. Mhm. Also ich glaube, wenn ich da so krass drüber nachdenken würde, dann würde ich wahrscheinlich vieles gar nicht posten oder machen von dem, was ich mache. Aber ja, natürlich habe ich auch schon mal so drüber nachgedacht, was ist zum Beispiel, wenn ich irgendwann Kinder habe oder so, und dann ist ja schon sehr viel von mir online. Was ist, wenn ich irgendwann sage, ach, dazu stehe ich gar nicht mehr. Und vielleicht, ich weiß es ja nicht, ne? Kann sein, dass ich in 10 Jahren sage, oh, das war alles nicht gut. Und
ja, der Ort ist aus dem Kontext gerissen, oder? Das ist doch dann, ich krieg's nur bei Politikerinnen und Politikern immer wieder mit, aber auch bei Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus, dass ja solche Minisequenzen oft gespreadet werden, wo man irgendwie einstieg und wie es weitergeht und ganz viel Kontext weglässt. Und dann plötzlich, wenn die Aussage nur für sich ohne Kontext steht, zeigt das ganz, ein ganz anderes Bild.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, wie schwer das für dich war. Ich möchte das jetzt nicht beurteilen von außen. Aber ich habe auch bei Let's Dance, wo du mitgemacht hast, gelesen, was für mich schlüssig war von so einer Fernsehlogik, wie ich es von außen mitbekomme, dass du dann angestellt oder anscheinend dargestellt worden bist, also die drollige, alberne, die ganze Zeit ein bisschen Quatsch macht und total weggelassen wurde, dass du ja auch dich extrem angestrengt hast, trainiert hast, reingegeben hast. Und in der Öffentlichkeit war ja da auch dann halt nur die Schnipsel, wo ha,
genau.
Nicht so wirklich ernst. Da hast du dich ja damals auch aufgeregt.
Da habe ich mich ein bisschen geärgert, ja. Weil, naja, einerseits, du hast halt nur diese 1:30 für diesen Einspieler, wo die dich halt irgendwas zeigen, was halt so passiert ist. Und dann, ich will denen das auch nicht unterstellen, dass die da jetzt irgendwie bewusst das so gemacht haben. Also, ich glaube, die dachten, das ist halt lustig so. Aber manchmal merkt man, ich habe beim Schauen von dem, hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht, dass die Leute jetzt denken, ach krass, die ist so unehrgeizig. Das ist dann mir erst dann später aufgefallen, als dann alle so geschrieben haben, boah, das ist jetzt gar nicht Mühe gegeben, gar nicht angestrengt und so. Und das habe ich aber auch erstmal gar nicht gecheckt, dass das so rüberkam. Und dann habe ich mir den nochmal angeguckt, den Einspiel, und dachte ich, okay, das kann man schon denken, wenn man mich nicht kennt. Mhm. Aber dann andererseits, die haben ja meinen Tanz auch gesehen. Also ich finde jetzt nicht, dass man da jetzt nicht sieht, dass ich mich...
Ich könnte es nicht.
Also ich habe mich schon auf jeden Fall voll angestrengt. Das ist dann halt natürlich ärgerlich, aber ich glaube, ich will da jetzt niemanden unterstellen, dass sie es bewusst irgendwie so gemacht haben. Ich glaube, da hat man einfach nicht so, vielleicht nicht so drauf geachtet. Und ja.
Ich kam nur so drauf, so Deutungshoheit quasi über das eigene Bild in der Öffentlichkeit.
Ja, ich bin sehr ein Fan davon, alles selber zu machen. Also ich schneide auch gerne meine Videos selber und weißt du, dann kann ich genau steuern, wie sie mich sehen sollen oder was ich zeigen möchte und was nicht. Und das kann, ich kann damit auch nicht so gut umgehen, wenn Leute was schneiden.
Also gerade, weil man vom Kontext her auch nicht mehr weiß, was...
Ja, und vor allem auch mit Humor. Es gibt super viele, auch die beim Fernsehen arbeiten, die einfach Humor nicht so verstehen. Und dann werden einfach Dinge weggelassen, die man aber braucht für die Pointe. Oder die Pointe wird einfach weggeschnitten. Das gab es auch schon.
Okay.
Es gibt manchmal Leute, die schneiden... Auch in einem Stand-Up-Ausschnitt wird irgendwas rausgeschnitten. Ich weiß nicht, ob du sowas wie Callbacks kennst.
Nee.
Dass man macht einen Witz am Anfang und am Ende vom Auftritt zum Beispiel sagt man noch mal dieses Wort oder geht irgendwie noch, schlägt noch mal eine Brücke zum Anfang. Und manchmal, wenn die dann aber am Anfang was rausschneiden, dann macht der Callback keinen Sinn.
Mhm.
Ja, das ist vor allem auch bei Stand-Up total ärgerlich, weil du hast halt manchmal Aufzeichnungen, wo die Leute einfach nicht mitmachen. Und dann werden da auch keine Lacher oder so drunter geschnitten. Dann wird es einfach so gepostet, wie das ist. Und dann ist es halt online, vielleicht für immer. Und du denkst so, scheiße, ich wünschte, ich hätte das nicht gemacht. Und dann ist es aber online, weil du dann einen Vertrag vorher unterschrieben hast. Und sowas ist halt
das heißt dann wieder eigentlich dieses gute Gefühl, wo du vorhin, ich finde es gar nicht so egoistisch, aber du hast es ja vorhin so, vielleicht gesunder Egoismus so genannt, dass man sagt, okay, man steht da irgendwie auf der Bühne, man hat irgendwie diese Bestätigung, man hat Dopamin, man hat irgendwie die Zurufe, die einem ja garantiert gut tun, so ja. Bestätigung. Jeder Mensch braucht Bestätigung irgendwie. Und
vor allem Comedians.
Ich weiß, dass Journalisten das auch brauchen. Ja. Und dann irgendwie, dann natürlich, wenn es ausbleibt und es immer wieder angesehen werden kann, so, oh, da bin ich vielleicht gescheitert.
Mhm.
Das ist natürlich, ja klar, ist blöd.
Ja.
Was bedeutet denn das dir, wenn man so die eigene Mutterfigur, wir haben jetzt mit Serkan, wir haben mit Tobi Bauer, wir haben mit zu vielen anderen schon gesprochen und oft war so sinngemäß, nicht immer eins zu eins in Worten, aber sinngemäß der Satz, hey, so, das ist so eine schöne Vorstellung, weil jemand ist, der ist irgendwie stolz auf mich.
Ja.
Und wie ist das denn für dich, wenn da deine Mama da sitzt und dich irgendwie mal angrinst, mal vielleicht eher ein bisschen grummelt, wenn mal wieder ein Witz über sie kommt?
Also das Ding ist, meine Mutter ist echt ein sehr schlechter Comedy-Gast, weil sie lacht halt auch selber gar nicht. Also so sie sagt mal, ja, sie lacht in sich hinein. Also so sie macht dann so, vielleicht so ein bisschen so, aber so man sieht es in ihrem Gesicht nicht und man hört es auch nicht. Deswegen sage ich auch, setz dich bitte ein bisschen weiter hinten hin.
Okay, so, bitte in den Halbschatten. Ja. Guck mal, hinter der Säule ist noch ein Platz frei.
Ja, und sie sagt, sie ist jetzt, meine Mutter ist jetzt auch nicht so die Person der großen Worte. Sie ist ja auch ostdeutsch. Und das habe ich schon auch so ein bisschen von ihr. Wir sind jetzt beide nicht so die Herzmenschen, die jetzt so, oh mein Gott, und alles so wunderschön und so. Und so sie, so das höchste von Gefühlen kriege ich dann halt so, ja, war gut. Oder ja, oder so, und ich bin stolz, kommt auch mal was. Ich finde es dann immer so ganz lustig, weil die Mutter von meinem Freund, die ist so Österreicherin und die macht jedes Mal, wenn wir sie sehen, gibt sie uns jeweils 10 Minuten einen Vortrag darüber, warum wir so toll sind und was wir alles Tolles gemacht haben. Ich finde diesen Bruch total lustig, aber ich weiß natürlich, dass meine Mutter stolz ist und allein, dass sie halt aus diesen ganzen Shows kommen, weißt du, das machen ja auch. Das ist ihre Art, es mir zu zeigen. Hm. Also wir sind vielleicht nicht die Person der großen Worte, aber der großen Taten vielleicht eher.
Okay. Wenn du sagst Person der großen Taten, deine Mama ist stolz auf dich, höre ich raus?
Ja, ist sie schon. Sie kann es noch nicht so gut artikulieren, glaube ich.
Wann bist denn du stolz auf ein gelungenes Programm? Also wann gehst du denn von der Bühne und denkst dir, heute Abend habe ich diese Tat vollbracht, habe den Abend gerockt?
Ja, wenn das Publikum wirklich ausrastet. Ich bin leider so ein bisschen sehr selbstkritisch. Also ich bin ja auch auf Solo-Tour. Und wenn das Publikum nicht so komplett mitmacht, dann bin ich leider danach nicht so glücklich. Also dann, ich bin sehr selbstkritisch. Dann manchmal auch so, wenn dann manche Gags nicht so funktioniert haben, dann denke ich, zergrübe ich mir darüber den Kopf. Aber da habe ich ein bisschen, und am Ende hatte ich nicht mehr so viel Energie. Und das hat das Publikum gemerkt. Und irgendwie, ja, irgendwie jetzt der Endapplaus war jetzt auch nicht so mega. Ich glaube, es hat dir nicht so, vielleicht nicht so toll gefallen und so. Und also so, ich habe eigentlich nur ein richtig geiles Gefühl danach, wenn die wirklich so richtig ekstatisch mitgemacht haben, was aber ein viel zu hoher Anspruch ist, weil nicht jedes Publikum ist ja gleich. In manchen Städten sind sie einfach ein bisschen lauter als in anderen und manche Räume sind auch besser. Die Akustik spielt ja alles auch irgendwie mit rein. Und das muss ich auf jeden Fall auch ein bisschen lernen, dass ich das mehr genieße, aber das tut mir auf jeden Fall auch ganz gut, dass mir dann danach immer noch mal ein paar Leute schreiben, oh, es war so cool und so, weil ich so, okay, zum Glück, es war nicht so scheiße.
Okay.
Ja.
Aber ich kenne so ein bisschen, also wie gesagt, bei mir sind ja dann immer Texte, dass ich das irgendwie so 10 Leuten zeige und 9 finden es, oh, krass, toll, und ich muss an der oder der Stelle sogar weinen oder so. Und die 10. Person so, naja, also nicht so mein Fall, würde ich so das anders machen, das anders machen, das anders machen, das ist auch noch schlecht. Und bei mir bleibt dann irgendwie so die 10. Stimme lauter, mächtiger und mit mehr Durchschlagskraft hängen als die 9. Und wenn es 19 vorher waren, das wäre die 20., wäre es die. So, und ich habe dann immer die Versuchung, den ganzen Text nochmal neu umzuschreiben, bevor es in die Redaktion geht.
Voll.
Wie ist das bei dir? Also beeinflusst dich das dann wirklich, wenn so ein Abend nach vielleicht 9 Guten da ist und ich muss das Programm umschmeißen? Oder was passiert da?
Ja, ich erinnere mich so an bei meinen Previews, da habe ich dann auch einige gefragt nach der Show, die ich habe dann gefragt, so, und warst du auch schon bei meinem ersten Programm? Oder manche sagen so, ich war auch schon beim ersten Programm. Dann frage ich so, und welches fandst du besser, das erste oder das zweite? Und dann sagen die meisten halt, ja, das fand ich jetzt noch besser. Das will ich natürlich auch irgendwie hören. Und dann hat aber letztens dann auch einer gesagt, nee, ich fand das erste besser. Und dann war ich so, okay, findest du das jetzt schlecht? Und also weißt du so, dann dieses eine Kommentar, das nervt mich dann so. Mhm. Aber was mich auch, jetzt wo ich gerade gesagt habe, was mir manchmal auch nervt, wenn dann Freunde so sagen, das, ich finde das Programm viel besser als das erste. Ach, war das erste scheiße oder was?
Ah,
das
habe okay. ich
dann, das kommt dann auch manchmal irgendwie.
Das ist natürlich, also spricht für deinen Perfektionismus und das ist ja gleichzeitig so, oh, wie kann man es denn dann richtig machen? So.
Ja, ja.
Ah, das zweite ist besser, ah, war das erste scheiße. Ah, das erste war so, ah, ist das zweite doof oder was?
Ja, ich bin schon sehr perfektionistisch, weil dann, man hat natürlich in einem Programm, hast du manchmal diese Mega-Lacher und manchmal so weniger Lacher.
Mhm.
Und ich will dann aber irgendwie, dass halt alle so eine Mega-Lacher sind, aber es ist super schwer. Und dann also ich habe so manche Nummern, an denen arbeite ich schon so lang und versuche immer wieder eine neue Pointe. Und dann setze ich wieder hin und versuche das nochmal, ah, vielleicht muss ich das Wording nochmal ändern. Oder
mhm.
Und dann probiere ich das und es wird nicht besser. Und es ist auch manchmal sehr frustrierend, weil manchmal so nicht, es ist einfach schwer, immer diese Mega-Lacher
mhm.
hinzukriegen. Also, ja, Stand-up ist auf jeden Fall auch keine leichte Kunstform. Also das will ich auch allen Leuten mitgeben, die dann hier im Internet immer rumhaten und so. Es ist wirklich, es sieht so einfach aus, aber es ist wirklich nicht einfach und da steckt sehr viel Arbeit.
Ich glaube, in jeder großen Kunst, oder? Je leichter es aussieht, desto härter ist die Arbeit dahinter.
Voll. Und ich finde, dafür kriegt Stand-up auch echt nicht die Anerkennung, die es verdient hat irgendwie. Also weil ich poste ja auf Social Media auch Sketche und dann natürlich Stand-Ups. Und Sketche kommen bei mir oft viel besser an als Stand-Ups. Ich, zum Beispiel, wenn ich ein Stand-Up poste, ich lese nicht die Kommentare, weil ich weiß, dass so viele Leute sich darüber aufregen. Ich glaube, es triggert einfach für viele Männer. Einfach, also klar sind auch Frauen, die es nicht lustig finden, aber ich glaube, irgendwie so Stand-Ups triggert noch mehr Leute, weil man dann damit so ein, keine Ahnung, vielleicht auch als Frau auf der Bühne mit dem Mikro versucht, lustig zu sein.
Mhm.
Und beim Sketch ist es halt so, vielleicht nicht, da wirkt es nicht ganz so versucht, lustig zu sein. Und da kriegt man halt viel mehr positives Feedback als beim Stand-Up. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen, ach ja, okay, ich lade jetzt ein Stand-Up hoch. Aber dann sage ich auch, nee, Maria, du darfst da jetzt aus Selbstschutz nicht in die Kommentare gucken. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt auch gerade mit, ich tanze ja jetzt gerade auch auf Social Media.
Mhm.
Und diese Videos, die haben so viel mehr Klicks als meine Stand-Ups.
Mhm.
Und es ist viel einfacher für mich, so einfach ein Tanzvideo zu machen, wo ich dann auch so denke, vielleicht soll ich einfach Tänzerin werden. Ich würde mir sehr viel Stress ersparen.
Wie ernsthaft ist dieser Gedanke?
Nee, es ist schon nicht so ernst. Aber manchmal regt es mich dann schon auf, was für Videos so voll viele Klicks bekommen und Likes. Und ich denke mir so, Alter, ich habe mir hier für diesen 1-Minuten-Stand-Up-Aufschnitt den Arsch aufgerissen. Das war so viel Arbeit. Und dann sehen das so voll wenig Leute nur.
Ich fühle mich von dieser Perfektionismus-Perspektive, wo du sagst, boah, ich habe mir da voll den Arsch aufgerissen und das andere ist jetzt erfolgreich oder oh, so total abgeholt und frag mich da, und vielleicht ist das eine doofe Frage, aber wenn du sagst irgendwie, das ist ja auch wichtig, dass dann das, was du tust, ankommst, wenn da am besten beim Publikum dann auch wirklich so Ekstase ist und dann kommt da so eine Podcast-Anfrage, nicht witzig, und das ist ja das Framing dieses Ganzen auch mit der Anfrage so ein bisschen, ja, das ist so ein Dude, der kann eigentlich über klassische Comedy eigentlich nie lachen, so. Saudoofe Frage, aber warum hast du denn zugesagt?
Ich mag den Podcast wirklich gerne. Also ich habe wirklich schon viele Folgen gehört. Also ich mag es auch einfach, mich so mit Humor zu beschäftigen. Ich finde es total interessant, was auch Kollegen darüber denken.
Mhm.
Und ich finde es auch gar nicht notwendig, dass es jetzt witzig ist. Also ich bin auch in manchmal im Podcast, da bin ich nicht witzig, weil ich bin ja auch einfach ein normaler Mensch. Ich bin nicht, also ich kenne so viele Comedians, wir sind gar nicht die ganze Zeit witzig. So viele Comedians sind wirklich im 1-zu-1-Gespräch total langweilig eigentlich, also
okay.
so oder nicht so lustig. So, man würde ja immer denken, die klopfen bestimmt einen Spruch nach dem anderen und auf der Party bestimmt die coolsten Gesprächspartner und sind die richtig am Entertainen. Aber ich zum Beispiel, ich glaube, ich bin gar nicht so interessante Gesprächspartner, wenn ich jetzt so auf einer Party bin. So, ich höre auch gerne zu, aber ich klopfe jetzt nicht einen Spruch oder einen Witz nach dem anderen.
Ich glaube, jede Menschengruppe braucht so ihr Klischee, damit die Gesellschaft befriedigt ist.
Ja, ja.
Comedians sind quasi überall die Quatschmenschen, Journalisten sind dann die immer die Fragen löchern.
Nee, ich habe schon eine sehr ernste Seite und dann ich habe dann wie so einen Comedy-Schalter, den kann ich dann auf der Bühne anmachen, aber ich kann auch im echten Leben auch einfach reden wie eine Finanzberaterin.
Okay. Danke, dass du heute keine Finanzberaterin warst. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, gerne.
Hat mich sehr gefreut.
Danke für die Einladung, auch wenn sie sehr spontan war.
Umso schöner, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Ich fand's richtig cool. Ich habe immer Angst, dass ich keine guten Antworten geben kann, aber ich fand's zwar gar nicht so schlecht heute.
Ich fand's cool. Ich fand's auch einfach so, dass, also ich habe ja diesen fällt kein besseres Wort ein, aber diesen Fetisch, dass ich immer so, ja, aber was steckt noch dahinter? Was ist die große Botschaft? Was ist die Meta-Analyse? Und einfach so, hey, ich will halt Leute mal zum Lachen bringen, selbst eine gute Zeit, anderen gute Zeit schenken, dass das ausreicht. Ja, warum nicht? Ich muss das irgendwann mal akzeptieren, dass es einfach
ja,
so sein
und darf. Natürlich auch ein bisschen Egoismus. Ich glaube, wenn wir sagen das immer, ne, Leute zum Lachen bringen, aber ich glaube, es ist schon auch sehr viel Egoismus dabei.
Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Wisst ihr eigentlich, warum im 19. Jahrhundert ausgerechnet Zitronen zum Aufstieg der Mafia geführt haben? In Mafialand, die deutsche Spur, gehen Stefan und Helena genau solchen Fragen nach, aber auch, wie aktiv ist die Mafia heute denn in Deutschland? Kleiner Spoiler, so aktiv wie bisher nie. Sie treffen Polizisten, Verfolger, Kriminalkommissare, Mafiajägerinnen und Mafiajäger und versuchen herauszufinden, wie denn heutzutage, aber auch im historischen Kontext, das Mafia-Netzwerk, das Mafia-Wirken und all diese kleinen und größeren Verflechtungen hinter den Kulissen heute zusammenfinden, heute wirken und wie man in Zukunft davon ausgehen kann, dass die Mafia unser Leben im Hintergrund noch heute beeinflusst. Mafialand, die deutsche Spur, gibt's in der zweiten Staffel in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.